Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Hey, wir wollen starten in das Jahr. Wir haben ja den Titel Stronger für das Jahr 2018 sozusagen von Gott bekommen. Und das wird natürlich in jeden Bereich hineingehen. Also stronger heisst stärker auf Deutsch. Und das wird in jeden Bereich hineingehen, auch im Bereich vom Bible Study. Und ich möchte euch heute Abend eigentlich einfach so ein bisschen reinnehmen, was ist die Vision für 2018 und auch ein Thema oder ein Ding, das wir werden durchnehmen über ein paar Wochen. Ein Titel, den ich euch eh schon gesagt habe, letztes Jahr werde ich euch auch noch kurz mitteilen. Und ich möchte euch eigentlich einfach so ein bisschen mitnehmen in das, was unser Traum ist vom Bible Study, wieso dass wir das Bible Study eigentlich überhaupt machen. Und die Vision von diesem Jahr für das Bible Study ist Stronger Revelation. Das heisst auf Deutsch stärkere Offenbarung oder Erkenntnis. Oder man könnte sagen grössere oder mehr Offenbarung oder Erkenntnis. Und das ist das, was unser Herzschlag ist eigentlich für das Bible Study. Damit jeder Mensch kann mehr Erkenntnis oder Offenbarung ist vielleicht so ein bisschen ein Wort, das ein bisschen abgespaced ist und wo noch Christen verwenden, ich weiß es nicht. Aber es heisst eigentlich nichts anderes, als dass Gottes Wort lebendig wird in deinem Leben. Erkenntnis, ich finde, Ben, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber ich sage es immer wieder gerne, er hat die beste Definition von Erkenntnis abgeliefert, die ich bis jetzt gehört habe. Er hat gesagt, Erkenntnis ist Information, die lebendig wird. Und wir sind nicht da, damit wir einfach mehr Wissen überkommen über Gottes Wort. Sondern das, was ich mir wünsche und das, was wir uns wünschen, auch als Leitungsteam, ist, dass wir, egal wenn wir uns treffen, ob es ein Bible Study ist, ob es am Sonntagmorgen ist, ob es in der Bandprobe ist, wo auch immer es ist, dass wir miteinander können Jesus erleben. Dass das, was Jesus ist, lebendig wird in unserem Leben. Dass wir angesteckt werden von dem. Weil wenn Gottes, verstehst du Gottes Wort? Ich habe da die Bibel mitgenommen. Wenn du Gottes Wort einfach so nimmst und es anschaust, dann ist es eine tote Materie. Es ist einfach ein Buch und es sind Buchstaben drin. Aber wenn es verbunden wird mit Gottes Geist, dann wird Gottes Wort lebendig. Und du kannst immer wieder zurückkommen zu Gottes Wort und wieder neu erfrischt werden. Das ist eigentlich das, was Gottes Wort macht. Gottes Wort, du musst dir vorstellen, ist wie eine Dusche. Ja, es gibt Leute, die gerne baden. Es ist wie ein Bad. Es ist wie wenn du in einen Whirlpool reinhockst. Es ist wie wenn du unter der Dusche, oder? Wie wenn du frisch duschen vorkommst, oder? Aus der Dusche. Bist schon mal so, oder? Ich weiß nicht. Es gibt vielleicht auch Leute, die das nicht gern machen. Aber ich dusche gern. Ja. Ich liebe es zum Duschen, oder? Vor allem früher, wo wir unsere allerersten Wege hatten in Grabs. Es, der kälteste Ort von der ganzen Hütte. Also, eigentlich der einzige Platz, wo überhaupt warm war, war die Küche und die Stube. Und auf unserem WC, du hast dir stundenlang überlegt, ob du jetzt wirklich aufs WC musst oder nicht, also im Winter. Oder weil alles abgefroren war, uns ist sogar mal das WC-Wasser eingefroren. Das WC-Wasser und die ganze Leitung vom WC, man muss dir mal vorstellen, oder? Wir müssen so einen Elektroofen rein tun. Die Dusche ist etwa dreimal abgefroren, nur noch Eiszäpfe am Abendlampe, die ganze Leitung versplittert, oder? Du hast dir hundertmal überlegt. Und das Beste war, oder? Um in den Raum hineingehen von der Dusche, war das Übelste am Morgen früh. Aber wenn das Wasser mal warm geworden ist, oder? Wenn das Wasser mal warm war, hey, stundenlang, oder? Bis der Boiler leer ist. Nein. Also, Gottes Wort, das sagt auch Gottes Wort selber, das werden wir nachher noch anschauen, ist wie eine Erfrischung. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass wenn du aus dem Bible Study rausgehst, dass du erfrischt bist. Und dass du offen, ich möchte dich wirklich herausfordern heute ein bisschen, dass du offen bist für Gottes Rede in dein Leben hinein. Weil wenn du einfach alles nur nimmst in deinem Kopf, wenn du dir nur Wissen aneignest und Gottes Wort nie lebendig wird in deinem Leben, dann wirst du ehrlich gesagt auch nicht viel davon haben. Aber das, was wir uns wünschen, darum sind wir ja auch da, ist, dass Gottes Wort lebendig wird, dass wir Wunder erleben in unserer Familie, dass wir Wunder erleben an unserem Arbeitsplatz, dass wir das erleben, oder wenn, und wenn dann die erste, sag jetzt, das erste Windli kommt, oder, dass wir nicht wie eine Fahne im Wind sind, sondern dass wir fundiert sind, auf dem Fundament stehen, fest gegründet sind, oder, und wissen, was Gottes Wort sagt in Situationen. Oder wir haben letztes Jahr zum Beispiel Segnungen von Gott studiert miteinander. Wieso machen wir das? Weil Gottes Wort sagt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, das Ja und das Amen haben auf jede Verheißung, die Gott macht. Aber wenn du nicht weißt, was jede Verheißung von Gott ist, dann weißt du auch nicht, auf was dass du das Ja und das Amen hast. Oder? Ich kenne so viele Leute, die Christen sind. Und jeder, wenn du die Bibel nimmst, jeder, der an Jesus glaubt, ist gerecht vor Gott. Jeder. Ist genau gleich gerecht wie Jesus. Aber nicht jeder weiß es. Ich kenne leider so viele Christen, so viele Menschen, die unterwegs sind mit Jesus, die nicht checken, wie geliebt sie sind. Wo das nie lebendig geworden ist. Wo nicht wissen, egal wie viele Fehler dass sie in ihrem Leben gemacht haben. Egal, was alles passiert ist in ihrem Leben, dass da ein Gott ist, der trotzdem seinen Arm ihnen entgegenstreckt. Dass da ein Gott ist, der mit offenen Armen wartet. Dass da jemand ist, der dich nicht anschaut anhand von dem, was du machst, sondern der dich beurteilt anhand von dem, was jemand anders gemacht hat, nämlich Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir miteinander als Gemeinde, und ich kann euch eins sagen, es ist dringend nötig, dass wir miteinander mehr Erkenntnis bekommen von Gottes Wort. Dass wir miteinander, dass die Information lebendig wird in unserem Leben. Weil wir es selber brauchen, für unser persönliches Leben, aber ich kann dir eins sagen. Du bist jetzt hier im Bible Study, gewisse von euch, zum Beispiel der Lukas, schon jetzt im dritten Jahr, oder? Ist im allerersten Bible Study auch schon dabei gewesen. Und Bible Study ist für mich wie so, kannst du dir vorstellen, wie ein Bible College. Es ist eigentlich wie eine Bibelschule. Es findet einfach nur alle zwei Wochen statt. Und du kommst, ich weiss, du kommst ins Bible Study und der Ben hat gesagt, ich bin heute nur da zum Konsumieren. Das war natürlich ein Witz von ihm, oder? Aber wir haben manchmal so die Haltung, oder? Wir Christen, Konsumentenhaltung. Und ich wünsche mir, dass du daher kommst und es kannst geniessen. Ich wünsche mir, dass du daher kommst und kannst konsumieren, aber ich wünsche mir auch, dass du ausgerüstet wirst, dass wenn Menschen kommen, dass du bereit bist, zum Gottes Wort weitergeben. Weil das, was wir in den nächsten Jahren werden erleben, hier in Europa, das können nicht nur 2-3 Leute tragen. Das können nicht nur 20-30 Leiter irgendwie tragen. Sondern jeder einzelne von uns ist gefragt. Weil die Ernte ist reif, aber es sind wenig Arbeiter. Und wir hier im Gospelhaus müssen uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Arbeiter sein. Auf Gottes Erntefeld. Oder? Wir wollen Leute sein, die zur Zeit und zur Unzeit bereit sind, zum Gottes Wort zu verkündigen. Oder? Und das heisst nicht, dass du die ganze Bibel auswendig musst können. Oder? Jeder hat einen anderen Style, jeder hat andere Begabungen, jeder hat andere Schwerpunkte. Aber je mehr du dich fütterst mit Gottes Wort, desto mehr ist es in dir drin, desto mehr bist du ready, zum Gottes Wort weiterzugeben. Und das heisst nicht, dass wenn, oder, ich liebe den Hiski. Er ist der Vater von Ben, oder? Er hat früher immer so Stories erzählt. Er erzählt auch heute immer noch Stories. Aber eine Story ist mir so geblieben, oder? Ich meine, früher hast du mit dem Typ nicht 10 Minuten verbringen können, ohne dass es innerhalb von diesen 10 Minuten irgendwann um Jesus gegangen ist. Oder? Weil er gewusst hat, jeder Mensch braucht das Evangelium. Er weiß es immer noch, oder? Und er hat von einem Typ erzählt, er hat früher immer am Strassenrand Stöppler mitgenommen, oder? Oder nimmt er wahrscheinlich jetzt? Nein, ich kann mir das genau vorstellen, oder? Auf jeden Fall eine Story ist mir geblieben. Er nimmt einen mit, oder? Er steht am Strassenrand, den lädt er ins Auto rein, oder? Und wahrscheinlich, so wie ich den Hiski kenne, oder? Wahrscheinlich tut er dann das Auto beschliessen, oder? Ohne, dass er den natürlich merkt, oder? Und dann hat er den reingelassen und dann hat gefragt, woher er muss, oder? Und der hat irgendwie gesagt, auf Feldkirch, oder? Und der Hiski gerechnet gut, 15 Minuten. Jetzt habe ich 15 Minuten Zeit, um dem Typ das Evangelium zu erklären, oder? Nachher fragt er ihn, was bist du für ein Job? Der andere, Zimmermann. Ah, das trifft sich gut. Mein Herr war auch Zimmermann gewesen, oder? Und nachher, und voll drin, und, oder? Und nachher, ich meine, ja. Also, ich probiere mich immer in den Stöppler reinzuversetzen, aber ist ja egal, oder? Ich finde es einfach ein gutes Bild, auch wenn es vielleicht ein bisschen extrem ist. Aber es ist für mich wie so, hey, Gottes Wort ist lebendig in dir. Du hast immer etwas zu sagen, oder? Auch wenn es nur eine Ermutigung ist. Du musst nicht herkommen und sagen, du, im 1. Korinther 13, Vers 4 steht im Fall, Gott ist Liebe. Steht gerne dort. Aber, weißt du, was ich meine, oder? Man kommt schon voll schräg über, oder? Da kommst du ja nur noch, oder? Da kommst du nicht mal bei Christen gut an, Also bei vielen vielleicht schon, ich weiß es nicht. Bei den Religiösen vielleicht schon, oder? Aber Gott hat dir eine Art und Weise gegeben und er will dich so brauchen, wie er dich gemacht hat. Oder? Oder? Und Gottes Wort ist immer ermutigend und für mich ist das einer der besten Grundsätze. Wenn du jemandem kannst ermutigen kannst, oder? Manchmal gibt es das, dass du Zeit hast und du kannst jemandem wirklich von Jesus erzählen und manchmal ist es einfach nur, dass du jemanden mitnimmst. Manchmal ist es vielleicht nur, dass du irgendjemandem eine Ermutigung gibst. Manchmal ist es nur, dass du jemandem ein Lachen gibst, oder? Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, aber wo wir realisiert haben, wir, ich und ein paar Freunde, realisiert haben, dass der Jesus ja tatsächlich in uns drin wohnt. Oder? Das ist uns nie erzählt worden. Irgendwann realisierst du es und dann kommst du durch, oder? Und du denkst, jetzt lebt der Jesus in mir. Oder? Jetzt lebt der Jesus in mir. Und wenn du die Botschaft verstanden hast, das Evangelium, oder? Besser als jede andere Botschaft. Dann willst du, dass das ja jeder kann erleben, dass es du selber erlebst, oder? Und der Jesus lebt in dir. Und nachher haben wir immer Pump and Run gemacht. Das heisst sozusagen, über da rempeln und davon segeln. Also, man denkt, wenn der Jesus in uns lebt, oder? Und der ist ja jetzt mit mir da, oder? Denn wenn ich jemanden berühre, oder besser gesagt, ein bisschen fester berühre, oder? Dann könnte es sein, dass etwas überspickt. Von dem Jesus auf die Person. Vielleicht, oder? Vielleicht kommen wir irgendwann im Himmel an, oder? Und dann, oder? Hat es ein paar Leute dort, die sagen, hey, danke, dass du in meine gesegelt bist, oder? Keine Ahnung, oder? Wir haben auch immer gemacht bei Schlangen, oder? Mein Bruder hasst es ja, habe ich auch schon mal erzählt. Mein Bruder, der Simon, falls ihr ihn mal gesehen, sprechen ihn einfach bitte darauf an. Er hasst es, um in Schlangen zu stehen. Er hasst es, oder? Und ich bin früher immer, egal wo, beim Coop oder so, und Jesus lebt in mir. Ich muss irgendwelche Leute berühren, oder? Bin ich in der Schlange gewesen, oder? Und dann bin ich einfach zu der, jetzt immer so Kaugummi vorne dran, einfach so führen, oder? Und immer die Leute so, Entschuldigung, oder? Und dann einfach denkt, Jesus berührt jetzt alle die Leute, die ich berührt habe, oder? Ja, ist ein bisschen durch. Vielleicht ein bisschen durch, ich weiß es jetzt nicht, oder? Also, wir sind hier im Bible College, Bible Study, aber wir sind nicht da, zum Theologen auszubilden. Sondern wir sind da, weil wir Jesus miteinander entdecken wollen. Weil wir Menschen wollen, die on fire sind für Jesus. Wo Herz haben, wo nicht einfach nur alles im Kopf wissen, sondern wo das Herz voll ist von Gottes Wort. Oh ja, ich habe noch vergessen zu sagen, über was wir ja dieses Jahr noch eine Serie machen, für die, die es interessiert. Wir schauen das Leben von David an. Ich habe es euch letztes Jahr ja schon gesagt. Wir werden das Leben von David anschauen, aber ich habe es jetzt für ein bisschen blöd gefunden, wenn wir heute starten mit dem und dann 4 Wochen Werdenberg-Seminar ist und wir dann erst wieder in 5 oder 6 Wochen eigentlich weitermachen. Darum werden wir am 21. Februar starten mit dem Leben von David. Und ich werde euch heute schon ein paar Teasers weitergeben, ganz am Schluss, damit ihr schon mal so richtig teased sind und so richtig lustig sind auf den David und auf das, was kommt. Und ja, lass uns reingehen in Gottes Wort. Also wir sind ja eigentlich eh schon mitten drin. Heute werden wir nicht so viele Bibelstellen miteinander lesen, aber ihr dürft gerne Notizen machen von all diesen Sachen, die euch ansprechen. Ich will euch einfach ein bisschen reinnehmen in das Ganze, weil ich denke, dass so viele Leute ein so falsches Bild haben von der Bibel. Dass so viele Leute, und ich bin ehrlich gesagt früher auch so einer gewesen, denken, dass die Bibel ein verstaubtes altes Buch ist, das nicht interessant ist. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir miteinander entdecken können, als Gospelhaus und jeder Einzelne, der irgendwie noch will, dazukommen, dass wir miteinander entdecken können, dass Gottes Wort nicht langweilig ist. Dass Gottes Wort in jede Situation, wo du in deinem Leben jetzt gerade reinsteckst und irgendwann wirst reinstecken, Antworten parat hat. Egal auf welche Frage, Antworten parat hat. Aber dass Gottes Wort in erster Linie, oder wir werden es heute noch ein bisschen durchnehmen, Gottes Wort, egal ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, eine zentrale Persönlichkeit kennt. Und das ist Jesus. Und du musst verstehen, dass Gottes Wort ohne Jesus ist nichts wert. Weil er selber ist Gottes Wort, das lebendig geworden ist und auf die Erde gekommen ist. Und er sagt selber, oder? Im Lukas 24, wo er mit 2 Jüngern, nachdem er auferstanden ist, trifft er 2 Jünger, oder? Und er redet mit denen über sich selber. Und zeigt ihnen aus dem Alten Testament, was alles er ist. Und am Schluss von dieser Geschichte steht, dass die 2 Jünger, am Anfang der Story sind sie depressiv gewesen, Am Schluss der Story waren sie so on fire gewesen. Statt, hey, hast du gemerkt, dass unser Herz warm geworden ist, wo der Typ geredet hat, wo Jesus mit uns geredet hat? Hast du gemerkt, wie unser Herz, und sie sind auf dem Weg gewesen, um eigentlich heimlaufen. Und weil sie so on fire gewesen sind, das ist eigentlich das, was wir letztes Mal im Werdenberg-Seminar durchgenommen haben. Weil sie so on fire gewesen sind, sind sie nicht heim geschlafen, sondern sie haben den ganzen Weg, sind sie wieder zurückgelaufen auf Jerusalem, um es den anderen Jüngern zu erzählen. Aber das Lustige ist, Jesus war schon bei denen gewesen. Weil Jesus beamen kann, oder? Er kann sich von einem Ort einen anderen beamen und sie kommen rein. Hey, wir haben... Oh, Jesus. kannst du dir das so etwa vorstellen? Aber das, was passiert ist, weil er mit ihnen über sich selber geredet hat, das ist faszinierend für mich. Weil manchmal haben wir das Gefühl, Jesus langt nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, wir brauchen eine andere Lösung als Jesus. Und wir machen Jesus so klein, anstatt dass wir Jesus in diese Situation hineinlassen. Verstehst du? Er ist deine Weisheit. Er wird dir auch in dieser Situation, wo du drin steckst, die nötige Weisheit geben, die richtigen Worte geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du ihn aussen vor lässt, dann wird es ziemlich schwierig. Jesus ist, jedes vor, also Weihnachten kurz angetönt, oder ist es, ja, ich glaube, es war an der Weihnachten gewesen, wo Jesus geboren ist, in Bethlehem, ist er in einer Futterkrippe auf die Welt gekommen. Ist egal, wenn. Wo Jesus, nein, ich habe nicht predigt, ich habe die Moderation gemacht. Im Silvester habe ich predigt. Jesus ist in einer Futterkrippe auf die Welt gekommen, in einer Ort, wo Bethlehem heisst. Kannst du mal Bethlehem einblenden? Bethlehem. Und wie ihr wisst, hat jeder Ortsname und auch jeder Name von jeder Person eine Bedeutung, weil das ist ja Hebräisch, eine Bedeutung auf Deutsch. Und Bethlehem heisst nichts anderes als Haus des Brotes. Also Beth heisst Haus und Lehem oder Lechem heisst Brot. Also eigentlich heisst es Brothaus oder Haus des Brotes, oder? Und Jesus ist in einer Futterkrippe auf die Welt gekommen. In diese Futterkrippe, wir stellen uns das so idyllisch vor und so, oder? Aber die Futterkrippe war wahrscheinlich jetzt nicht etwas Schönes gewesen. Die Futterkrippe war aus Stein gewesen und nicht aus Holz wie die bei uns, oder? Und du musst dir vorstellen, und das ist etwas, das haut dich weg, oder? Die Familie, wo Jesus dein geboren worden ist, wo Gott ausgesucht, dass er reinkommt, ist eine arme Familie gewesen. Anhand von was wissen wir das? Weil jede Familie am Passa, also am Passafest von Israel, musste ein Opfer darbringen. Und du hast das Opfer dargebracht anhand von deinem Einkommen. Wenn du viel Einkommen gehabt hast, dann hast du einen Ochs geopfert. Wenn du Mittelstand gewesen bist, dann hast du ein Schaf geopfert oder ein Lamm. Und wenn du wenig verdient hast, dann hast du eine Taube genommen. Und wo Jesus mit seiner Familie zum Tempel gegangen sind, haben sie eine Taube geopfert. Also Maria und Josef haben eine Taube geopfert. Also du siehst, Jesus ist in einer armen Familie geboren. In einem Ort, wo Haus des Brotes heisst, in einer Futterkrippe für Tiere. Und du siehst eigentlich schon dort, was Jesus eigentlich ist. Er sagt selber, kannst du mal eins weiter? Im Johannes 6, Vers 48, Jesus sagt selber von sich, Jesus ist das Brot des Lebens. Also das sagt er von sich selber. Ich bin das Brot vom Leben. Wenn du von mir isst, hast du keinen Hunger mehr. Oder? Das ist Johannes 6, zwei Kapitel vorher, ist Jesus mit einer Frau allein am Brunnen und sagt zu ihr, hey, kannst du mir nicht ein bisschen Wasser geben? Und sie sagt, ja. Aber du hast ja gar keinen Krug dabei, oder? Und dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer der ist, der vor dir steht, dann würdest du nicht schauen, dass du mir Wasser geben kannst, sondern dann würdest du mich fragen nach Wasser. Und dann sagt sie, hä, aber du hast ja gar keinen Krug dabei, wie willst du Wasser holen? Und dann sagt er, ich bin's, lebendige Wasser. Wenn du von mir trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Also Wasser, Brot, oder? Das sind alles Nahrungsmittel. Also Jesus ist deine Nahrung. Oder? Die katholische Kirche hat es ein bisschen übertrieben. Beim Abendmahl, oder? egal, die es nicht kennen, ist gut, wenn du es nicht kennst. Aber Jesus ist unsere Nahrung, oder? Und nach, du musst dir vorstellen, jetzt ist Jesus in einem Futtertrag, wo aus Stein ist, geboren. Zwei Engel, rechts und links. Und nachher stirbt Jesus und wird in ein Grab gelegt, wo aus Stein ist. Und wo die Frau am Morgen kommt, sieht sie nur noch zwei Engel, aber Jesus ist nicht mehr dort. Also eigentlich kannst du sagen, dass der Tod von Jesus und das, was er bewirkt hat, als er gestorben ist am Kreuz, unsere geistige Nahrung ist. Das Brot vom Leben, das niemals ausgeht. Das Wasser vom Leben, das niemals ausgeht. Er sagt, wenn du von mir trinkst, werden Ströme vom lebendigen Wasser von mir fließen. Das erste Mal, wo Strom oder Fluss vorkommt in der Bibel, steht dort drin, du musst dir das vorstellen, das ist etwas für den Ben und für die Lena. Dort drin steht, das ist 1. Mose Kapitel 2, dort drin steht, dass es vier Flüsse, also ein Fluss, der sich in vier Flüsse geteilt hat, und der erste Fluss ist in ein gewisses Land geflossen und in dem Land hat es Gold gehabt. Und in dem Land hat es Edelsteine gehabt, alles kostbare Sachen. Finanzen, Geld, was auch immer, oder? Habe ich jetzt extra für Sie zwei. Habe jetzt extra, können wir eine Bible-Study darüber machen, aber auch für alle anderen, die es interessiert, oder? Jesus ist das lebendige Wasser, das in dir fließt, und er wird dich, er sagt selber von sich, ich bin dein Versorger. Er wird dich zu Gold führen, oder? Du kannst alle die vier Flüsse nehmen aus dem 1. Mose Kapitel 2 und jeder fließt in ein anderes Land. Jeder fließt irgendwo her, wo es irgendetwas anderes hat und zeigt eigentlich schon dort, dass wenn du das lebendige Wasser in dir hast, dass Jesus dir zeigen wird, wie du versorgt wirst, weil er dein Versorger ist, dass Jesus dir zeigen wird, wo du essen über, oder? Matthäus 6 kannst du eigentlich einfach lesen. Dort drinnen steht, dort sagt Jesus selber, wieso kümmern ihr euch um eure Kleider? Schaut die Blumen an, wie schön dass sie sind. Und sie machen nichts dafür. Sind ihr nicht viel wertvoller als Blumen? Schaut die Vögel an, was kümmern ihr euch ums Essen? Schaut die Vögel an, sie sammeln nichts und trotzdem ernährt sie Gott. Sind ihr nicht viel wertvoller als die Vögel? Also es ist, oder? Alles hängt zusammen mit Jesus. Abgefahren, oder? Ich finde es der Hammer. Also, Stronger 2018. Hier haben wir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt noch will. Wenn du in Gottes Wort hineingehst, dann siehst du eigentlich den Blueprint. Wissen wir, was das ist? Der Originalplan. Ein Architekt, oder, macht einen Blueprint von dem Haus, das er bauen will. Der allererste Plan, nachdem das dann alles gebaut wird. Und Gott hat den Originalplan für dein Leben, für mein Leben, für die ganze Menschheit in die Bibel hinein tun. Gott hat, die meisten Sachen findest du eh schon im 1. Mose. Gott hat uns eigentlich gezeigt, wie dass es funktionieren soll. Und der Teufel, für die, die nicht wissen, dass es einen Teufel gibt, es gibt wirklich einen. Der Teufel, ihm sein Name heisst Verdreher. Durcheinanderbringer. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hat Gott etwas initiiert und der Teufel ist ja nicht dumm, er ist auch nicht gescheit. Aber er ist nicht so dumm, dass er nicht lesen kann. Er kann lesen. Aber was er nicht kann, ist mit dem Heiligen Geist Gott das Wort lesen. Also, er kann zwar lesen, aber er kann es nicht interpretieren. Für ihn macht vielleicht vieles keinen Sinn, aber du musst dir jetzt vorstellen, wenn der Teufel sieht, dass Gott etwas macht, dann nimmt er es und vertreibt es und verkauft es den Menschen, wie wenn das so wäre, wie es richtig ist. Du siehst es heute in der Welt, in jedem Bereich, ist eigentlich scheißegal wo. Du siehst es in jedem Bereich. Nimm Familie. Nimm Ehe. Nimm Freundschaft. Freundschaften, zwischenmenschliche Freundschaften. Oder? Es ist alles, es wird einem verkauft, oder? Das, Das, was eigentlich der Teufel geschafft hat über Jahrhunderte, ist, den Menschen etwas zu verkaufen, wo gar nicht so ist, wie es eigentlich geplant war. Aber wir sind das Land um zurückholen. Oder? Wir sind die, die langsam die Erkenntnis überkommen und checken, hey, Gott hat so viel bessere Pläne. Gott hat so viel bessere Pläne für uns als Church, oder? Das, was wir lange geglaubt haben. Ich sage jetzt einfach allgemein, Church. Und von dort kommt ja auch der Spruch, arm wie eine Kirchenmaus. Das, was wir lang geglaubt haben, über Jahrhunderte ist das erzählt worden. Und ich kann euch sagen, der Teufel hat das installiert. Über Jahrhunderte ist erzählt worden, dass Kirchen und Christen arm sein müssen. Sonst sind es keine richtigen Christen. Dass sie blöd sind auf dem Hosenboden müssen rumkriechen, oder? Dabei sagt Gottes Wort genau das Gegenteil. Aber der Teufel hat es geschafft, dass Kirchen geglaubt hat, dass sie arm sein müssen. Du musst dir vorstellen, wie viel Sachen, dass Gott durch seine Gemeinde, durch seine Leute auf die Erde gebracht hat. Das Rotkreuz ist gegründet worden von einem Christ. Spital ist gegründet worden von einem Christ. Das sind alles gute Sachen, sind auch heute noch gute Sachen, oder? Hat der Teufel jetzt nicht, also wisst ihr, was ich meine, oder? Aber du musst dir vorstellen, Gott weiß, wie die Menschen funktionieren. Gott weiß, was jeder Mensch braucht, in welcher Situation. Und er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, dass du ein Botschafter kannst sein von ihm auf dieser Erde und die Lösung zu den Menschen kannst bringen. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben alles aus den Händen gegeben. Ich persönlich glaube, dass die beste Musik auf der ganzen Welt aus der Church kommt. Ich persönlich glaube, dass die meisten Inventions, wie sagt man dem, Erfindungen, neue Sachen, die auf den Markt kommen, wo Menschen etwas bringen, also sie sollten eigentlich aus der Church kommen. Aber wir sind selber schuld, weil wir Gottes Wort nicht mehr kennt haben. Weil wir es nicht mehr ernst genommen haben, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns zurückgestellt hinten dran, haben unseren schönen Gottesdienst geführt und haben die Welt sein lassen. Und nachher sind wir schockiert, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Oder? Dabei hat Gott uns. Du musst ein grösseres Bild haben von dem, was du bist. Du musst grösser denken als dich selber. Weil das, was in dir lebt, ist die gleiche Kraft, wie Jesus es den Toten auferstehen hat. Du musst dir vorstellen, oder? Egal, ob du in irgendwelche Leute reinlaufst, an Schlangen gehst, die an Leute reiben, oder? Wenn du das brauchst, um dich daran zu erinnern, dass Jesus in dir lebt, dann ist es okay. Du hast voll meine Permission, einfach nicht die von Ben. Du hast meine Erlaubnis dazu, oder? Aber ich glaube, was wir müssen, ist, wir müssen aufwachen aus unserem Träumchen, aus unserem kleinen Denken und wir müssen unsere Gedanken und alles, was in uns ist, wieder neu synchronisieren mit dem, was Gott sagt, was er will, dass wir machen auf dieser Welt, was er will, dass wir sind auf dieser Welt, oder? Gott sagt, wir sind Salz und Licht. Das, was ich über Jahre gehört habe, ist, du musst Salz und Licht werden. Oder? Und wir haben es probiert. Wir haben es probiert und wir haben es nicht geschafft. Oder? Bis irgendwann der Satz selber lese, wo steht, da steht ja gerne, wir müssen es werden, da steht ja, wir sind es. Oder? Und wenn du realisierst, was du schon lange bist, oder? Und dann fängt es an, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, oder? Dann fängt es an, irgendetwas machen in dir. Dann fängt es an, lebendig werden, oder? Und dann fängt, oder? Wir sind mit so vielen Sachen, ich habe auch am Neujahr gesagt, wir sind mit so vielen Sachen konfrontiert, wo nicht Gott, oder wie soll ich sagen, wir füttern uns, egal ob es mit negativen News ist, ob es mit Instagram ist, ob es mit, was weiß ich, was für Social Media ist, oder mit irgendwelchen Nachrichten, die wir hören, die negativ sind, wir füttern uns so viel mit negativen Sachen. Oder? Und es beherrscht so viel von unserem Leben. Aber wenn du Gottes Wort lässt, dein Leben bestimmen, wenn du Gottes Wort lässt, deine Situation bestimmen, hey, dann geht's nur noch ab. Oder? Jetzt gibt er mal das. Ich habe mir das da aufgeschrieben. Das erste Wunder, und das ist wirklich etwas, wo ich glaube, was Gott will machen. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, ist, Wasser in Wein verwandelt. Und lustigerweise hat er das an einer Hochzeit gemacht. Hast du das, oder? Hast du es bildlich vor dir? Ja, sonst musst du wieder die Augen zumachen. Also, das erste Wunder, das Gott gemacht hat. Du musst dir vorstellen, Gott, wenn Gott etwas macht, wenn er etwas kreiert im 1. Mose Kapitel 1, dann spricht er redet, es werde Licht. Noch statt, und es ward Licht. Oder? Und dann, Gott hat alles gemacht, ohne dass er etwas gemacht hat. Er hat nur geredet. Und nachher, und du musst dir vorstellen, Gott hat alles gemacht, damit sie in dieser Atmosphäre, die gemacht ist, am besten leben kann. Ein Fisch ohne Wasser ist ein toter Fisch, ziemlich schnell. Und nachher, du musst dir vorstellen, am 6. Tag, oder? Gott hat alles gemacht. Pflanzen, Tiere, alles gemacht. Nachher am 6. Tag, und ganz selber bitte nachlesen, steht drin, Gott hat zu sich selber geredet. Oder? Ist Gott schizophren? Nein, Gott ist 3 Personen in einer. Gott hat zu sich selber geredet und hat gesagt, lass uns in Mehrzahl Menschen machen. Verstehst du, die Atmosphäre, wo du geschaffen worden bist, ist göttliche Atmosphäre. Und das, was passiert ist mit dem Sündenfall, ist, dass der Mensch die Atmosphäre, die Gott in deinen geschaffen hat, verloren hat. Und wenn du wieder zurückkommst zu Gott, bist du an dem Ort. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, bist du an dem Ort. Für den Ort, oh, das tut mir aber auch leid. Kannst du dir das vorstellen? Man, das war gerade ein heiliger Moment, oder? Oder? Jetzt bin ich, oder? Jetzt ist wieder alles vorbei. Jetzt müssen wir es nochmal von Anfang an aufbauen. Also! Gott hat den Mensch in seinem Ebenbild geschaffen. Und der Mensch kann am meisten aufblühen und funktioniert am besten in der Gegenwart von Gott, von dem, der ihn gemacht hat. Also, hast du gewusst, aus was die Frau gemacht für die Männer? Aus was ist die Frau gemacht worden? Ja, von wem? Von dir. Vom Mann! Ja, wie funktioniert eine Frau am besten? Nein, Gott. An alle, die Single sind, oder? Was? Die Lena hat einen Witz gesagt und niemand hat es gehört. Mann. Also, aber du siehst eigentlich schon da, oder? Das ist jetzt nur ein Teaser für weitere Predigten, die werden kommen. Aber du siehst eigentlich schon da, Gott hat Ehe zwischen Mann und Frau erfunden, weil er weiß, dass es funktioniert. Also, und jetzt haben wir, oder? Erste Priorität von Gott. Und jetzt sind wir bei Jesus. Im Neuen Testament sind wir jetzt im Alten Testament. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Ich kann verstehen, oder? Jetzt ist da Jesus. Er wird eingeladen mit seinen Jüngern an einer Hochzeit, oder? Und an dem Hochzeit hat es Wein, aber es hat zu wenig Wein. Und du musst dir vorstellen, man, die Israelis, oder? Die Hochzeit geht nicht einfach nur einen Nachmittag lang, oder? Die geht 7 Tage. Und wenn du als Gastgeber zu wenig Wein am Start hast, dann bist du ziemlich blöd. Es ist einfach blöd, oder? Sagen wir es mal so, oder? Aber das Coole ist, oder? Jetzt hat es einen Mangel an dieser Hochzeit. Aber der Typ, der alle Mangel ausfüllt, ist per Zufall dort. Der ist per Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der kommt und sagt, hey, es hat kein Wein mehr, oder? Und dann sagt Jesus, jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du einer von diesen Typen bist, von diesen Dienern, oder? Da hat es 6 Wasserkrüge. Oder? Und Jesus sagt, füll die Wasserkrüge mit Wasser. Und der andere sagt, ja nein, es hat ja eigentlich zu wenig Wein. Also, Wasser haben wir genug, oder? Oder? Und stell dir das vor, oder? Und füllen es auf, oder? Hunderte von Liter Wasser aufgefüllt. Und dann geht Jesus her und tut das Wasser in Wein verwandeln. Und dann kommt der Fahrkoster, oder? Und nimmt den Wein. Und geht nachher, er geht nicht zu Jesus, sondern er geht zum Gastgeber und sagt, hey, was bist denn du für ein schräger Gastgeber? Wieso bringst du den besten Wein zum Schluss? Normalerweise bringt man den besten Wein am Anfang und wenn alle ein bisschen beschwipst sind, dann bringt man dann den schlechteren Wein, oder? Weil es eh niemand mit checkt. Aber du bringst den besten Wein zum Schluss, oder? Also, ich kenne mich nicht so gut aus im Wein machen. Aber es ist ziemlich einfach, um auf Wikipedia herauszufinden, wie das Wein gemacht wird. Und damit du ein Wein herstellst, und das ist jetzt wirklich etwas, für mich ist es so etwas Krasses, damit du Wein kannst herstellen, wo so gute Qualität ist, wie der, den Jesus gemacht hat, brauchst du mindestens 7 Jahre. Du musst mindestens 7 Jahre lang einen Rebberg pflegen, damit der Wein wirklich gut wird. Und ich meine, der Wein, den Jesus gemacht hat, der war nicht einfach nur ein bisschen gut gewesen. Das ist wahrscheinlich der beste Wein, der jemals geflossen ist an einer Hochzeit gewesen. Oder? Also was hat Jesus gemacht? Er hat nicht einfach nur Wein in Wasser verwandelt. Wasser in Wein. Wasser in Wein verwandelt, oder? Und wir denken, wow, voll cool, ist ja völlig ein sinnloses Wunder. Wieso hat Jesus ein sinnloses Wunder gemacht, oder? Er hat auch etwas ganz anderes demonstriert. Dass er nicht nur der ist, der Wasser in Wein verwandeln kann, sondern dass er auch der ist, wo in einem Sekundenbruchteil Zeit komprimieren kann. Weil das, was rausgekommen ist aus dem Wasser, das verwandelt worden ist in Wein, bräuchte, wenn es ein Mensch machen würde, Jahre. Jahre. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Jesus hat das an einer Hochzeit gemacht. Und ich glaube, dass es einen Grund hat, wenn er uns etwas sagen will sagen. Mit dem ganzen Ding, weil wie ist ein Bild für die Freude vom Heiligen Geist. Und ich glaube, Gott hat im 1. Mose 1 Ehe installiert. Und ich glaube nicht, dass Gott will, dass Ehe langweilig ist. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass Ehe schlecht ist. Dass Ehe ausgetrocknet ist. Sondern dass Wasser reinkommen kann und dass das Wasser verwandelt werden kann. Aber das Coole ist, es kann weder der Mann noch die Frau das Wasser in Wein verwandeln. Es kann nur Jesus. Also bring Jesus in deine Ehe. Jesus ist der dritte Teil von der Ehe. Falls man es noch nicht checkt, denn ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben es schon ein paar Mal da gesagt. Jesus ist der, der deine Ehe zusammenhebt. Oder? Und ich glaube, Gott, es ist wirklich, ja, immer das, ist es erfrischend für euch. Also, du musst dir jetzt mal vorstellen, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, gehe ich da gerade noch ein bisschen weiter. Habe ich mir jetzt zwar nicht aufgeschrieben für heute, aber ist ja egal, wir sind jetzt gerade bei dem Thema, oder? Es passt. Ich habe das Gefühl, Roger und Janet sind voll drin. Also, jetzt sind wir da, oder? Und was ich dir auch noch will sagen, wenn du nicht verheiratet bist, so wie ich, oder? Ich meine, ich predige da über etwas, wo ich eigentlich selber gerne bin. Über Ehe, oder? Und es kommen noch viele, oder? Ich weiß auch nicht genau, wieso, aber ihr seid Jahre auf dem Herz, dass die Ehen bei uns in der Church, allgemein auf der Welt, einfach gut sind. Ich habe das so lange auf dem Herz, und es sind schon Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, ja logisch findest du das, du hast ja auch keine Ehe, oder? Ja. Und es sind auch Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, du, ich kann das nicht annehmen von dir, weil du weißt nicht, von was du redest, oder? Und meine Antwort ist, und ich ist einfach ein Tipp, oder, falls du jetzt nicht verheiratet bist, ist, wenn jetzt Jesus da würde und über Ehe würde reden, würdest du ihm dann zulassen? Ist er verheiratet? Nein. Also, oder? Gottes Wort, manchmal ist es so, oder? Ich glaube, das ist etwas, was wir unseren jungen Leuten auch immer wieder zusprechen müssen. Die meisten Leute, die Gott benutzt hat, im Alten und im Neuen Testament, wenn du Jesus-Film schaust, oder? Wenn du Jesus-Film schaust, jeder Jünger hat einen weissen Bart. Dabei war keiner von denen über 20 gewesen. Also vielleicht haben sie früher schneller gealtert. Oder? Ich weiß es nicht. Oder? Oder du stellst dir den Prophet Jeremia vor, oder? Du denkst so einen weissen Bart, einen Stab und so, oder? Der Typ war 16 gewesen. Und Gott hat ihn gebraucht. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen. Oder? Und wir sind da, oder musst du ja eine gewisse Reife da haben, oder? Oder? Der einzige von den Jüngern von Jesus, der über 20 gewesen ist der Petrus. Wieso wissen wir das? Weil Jesus einmal zum Petrus gesagt hat, geh zu dem Fisch, öffne dem Fisch den Maul und dort hat das Geld gehabt. Geh mit dem Geld und tut Steuern beim Tempel begleichen für dich und für mich. Nicht für die anderen Jünger. Nur für den Petrus und für Jesus. Weil Jesus und der Petrus, die einzigen waren, die über 20 sind, und du als Jude, nur wenn du über 20 warst, müssen Tempelsteuern zahlen. Oder? Ist interessant. Also Gott hat so viele junge Leute benutzt. Und wir sind ja alle jung. Oder? Also Gott will dich voll benutzen. Oder? Auch wenn du nicht verheiratet bist, kannst du Weisheit, die Gott in dich hineingelegt hat, in Ehe hineinsprechen. Also, wir sind immer noch beim Thema. Wo sind wir gewesen? Ja, wie, Ehe und so weiter, oder? Kommen wir mal kurz den Bibelvers, dass wir auch noch einen Bibelvers miteinander gelesen haben. Der Bibelvers Epheser 5, Vers 24. Oh, jetzt ganz spontan im Sinn. Also, da steht, das ist jetzt für die Frauen. Das ist für die Männer, meine ich. Das ist jetzt für die Männer. Da steht, und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Einer hat gecheckt, oder? Der Ben ist mit seiner Frau da, er getraut sich nicht einmal zu mir etwas zu sagen. Also, jetzt haben wir das gelesen. Am besten bleiben wir da stehen. Wir lesen dann Vers weiter. Vers 25, genau. Und da steht, und ihr Männer, jetzt kommt es leider auch noch, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Kommen wir nochmal eins zurück. Also, jetzt haben wir doch gelesen, nur kurz, ich gebe euch einen kurzen Tipp, oder, zu dem, ich habe das schon, wir haben das schon beim Alpha gemacht, im Vers 24 steht, das musst du dir geben, oder? Gott sagt zu den Männern, lieben eure Frauen. Gott sagt nicht zu den Frauen, lieben eure Männer. Wieso? Weil es das Natürlichste für eine Frau ist, zum Lieben. Für eine Frau ist es natürlich zum Lieben. Der Mann, jetzt einfach mal generell gesehen, braucht ein bisschen Nachhilfeunterricht. Oder? Braucht ein bisschen Nachhilfeunterricht. Darum spricht, oder? Aber was, wenn du jetzt umkehrst? Wenn du jetzt umkehrst? Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr redet es nicht weiter, weil es kommt eigentlich schlecht raus für die Männer. Ihr könnt ja selber den Vers umkehren, oder? Gott sagt zu der Frau, zum Mann, lieb deine Frau. Er sagt nicht zu der Frau, lieb deinen Mann. Weil das Natürlichste für die Frau ist zum Lieben. Also ist es wahrscheinlich das Natürlichste für den Mann? Egal. Wir reden nicht drüber. Ist jetzt einfach mal generell gesehen, oder? Ja, ist jetzt recht kontrovers. Gehen wir mal einen Vers weiter, nicht, dass der da zu lang stehen bleibt. Danke vielmals. Also, wir haben hier Mann und Frau. Ist euch etwas aufgefallen? Die Frau soll sich dem Mann unterordnen, so wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet. Der Mann soll die Frau lieben, so wie Jesus die Gemeinde liebt. Und das, was Religion daraus gemacht hat, aus dem Ganzen, ist, dass die Frau eine minderwertige Stellung bekommen hat gegenüber dem Mann. Aber das, was Gott gemacht hat, ist, er hat Mann und Frau. Und das muss man wirklich checken. Darum gehe ich ins Ladies House nächsten Monat. Mann und Frau. Ich tue der Lena jetzt ein bisschen Backup geben. Er hat Mann und Frau geschaffen und Mann und Frau haben genau den gleichen Wert. Er hat jeden Mensch geschaffen und jeder Mensch hat in Gottes Augen genau den gleichen Wert. Aber nicht jeder Mensch hat genau die gleiche Funktion. Und die Frau hat eine andere Funktion als der Mann. Checken wir, oder? Ist eigentlich ganz einfach. Jetzt musst du dir mal vorstellen, oder? Eine Frau, ich habe so ein Beispiel gehört, ich weiß nicht mal, ob es liebt, ich habe nur... Ich kenne es jetzt nur von mir und von der Gina und bei ihr ist es jetzt nicht so extrem. Aber die meisten Frauen wünschen sich, dass der Mann ihr die ganze Zeit sagt, dass er sie liebt. Ja. Kein Amen, gut. Vielleicht ist es auch nicht so. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen. Jetzt gibt er das mal, oder? Liebst du mich? Oder für uns Männer, wenn wir es einmal gesagt haben, dann soll es klar sein. Weil für uns ist klar, oder? Weißt du, oder? Wir sind Männer, oder? Kommst, oder, kennen wir die Diskussion, oder? Kommst du auch mit, oder? Ja, es langt einfach ja oder nein, Da haben wir gestern darüber geredet. Uns langen ein Ja und ein Nein, voll kein Problem. Wir brauchen keine Erklärung, warum jetzt nicht oder warum jetzt schon. Oder? Also, das ist jetzt einfach mal generell gesagt, oder? Jetzt ist eine Frau, jetzt musst du dir vorstellen, oder? Jetzt ist Eva und der Adam da, oder? Und Eva die ganze Zeit, Adam, liebst du mich? Adam, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und was sagt Adam? Ja, versus. Ich meine, versus, also. Es gibt ja gar keine andere Option. Also, wir sind in der Bibel, Entschuldigung, wir sind im Bible Study, oder? Also, Epheser 5, wir sind Bibler, bitte, Bibler. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Sein Wort, und da sind wir wieder beim Anfang vom ganzen Bibelstudy, sein Wort ist wie ein reinigendes Bad. Denn er hat sie, also gemeint, er hat sie zu einer Braut von makelloser Schönheit gemacht, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Also was ist ein Mann seine Aufgabe? Zum der Frau die Identität, die sie hat in Jesus, zuzusprechen. Die Identität, wo Gott seiner Church gegeben hat. Es ist, wenn du das auf Mann und Frau einfach abnimmst, es ist ein Mann seine Aufgabe zum Speaking Up. Und ich glaube, Gott hat schon von Anfang an gewusst, oder die meisten Männer, die reden nicht gern viel. Oder? Alle denken, oder man könnte jetzt auch denken, aber der Michi, der redet gern viel, oder? Ja, ich rede gern viel, wenn ich da vorne bin. Oder? Weil ich weiss, dass es meine Berufung ist. Oder? Aber zwischenmenschlich, zwischen mir und der Gina, ich muss mir den Satz immer wieder sagen. Hey, wenn ich nicht der bin, wo ihre Identität zuspricht, wer denn? Also logisch, kannst du predigen. Also, wissen wir, was ich meine, oder? Geht es nicht darum, dass nur noch die Person, oder? Also, ich schicke auf immer Predigt. Man kann sich den Job auch. Also, meine, ja, heute mit den neuen Medien und allem, oder? Also. Man kann noch etwas anderes weitergeben. Das ist mir erst heute aufgefallen. Oder haben wir vielleicht auch gestern darüber geredet? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber, mir ist der Vers in den Sinn gekommen, wo Marlies, ich weiß nicht, ob ihr Marlies kennt, aber Marlies war ja im Spital und hatte Lungenentzündung gehabt und dann hat sie Wasser auf der Lunge gehabt und der pH-Wert vom Wasser hat nicht gestimmt. Es war zu sauer, oder? Und der erste Bibelvers, der mir in den Sinn gekommen ist, mögen ihr euch erinnern, wo das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Es ist ausgezogen aus Ägypten und nachher sind sie doch an einem Wasserloch oder so einem an ein Wasserteil hergekommen, wo sie wollten trinken, und das Wasser war bitter und sauer, oder? Und sie sind dort gewesen und gesagt, Moses, was läuft mit dir? Jetzt hast du uns aus Ägypten rausgeführt, jetzt haben wir da Wasser, wir können es nicht einmal trinken, oder? Und der Mose, mein Gott, was läuft mit dir? Jetzt hast du mir gesagt, ich soll die Leute da rausführen, jetzt sind wir da und das Wasser ist bitter. Und Gott, wie eigentlich jedes Mal, wenn der Mose und das Volk ihr etwas umzumotzen hatte, hat gesagt, Mose, nimm den Stab, den ich dir gegeben habe, den Holzstab, legen aufs Wasser. Gott ist immer schön geduldig gewesen. Legen aufs Wasser. Und in dem Moment, wo der Mose seinen Stab aufs Wasser gelegt hat, ist das Wasser süß geworden. Jeder konnte trinken. Der Stab war aus Holz. Der Stab symbolisiert das Kreuz von Jesus Christus. Also wenn du eine vertrocknete, eine bittere, oder Ehe kann vielleicht manchmal auch bitter sein. Wenn du eine bittere oder eine Situation, egal was, zwischenmenschlich oder mit deinen Kindern oder mit Freunden oder was auch immer, bittere Situationen hast, bring Jesus in die Situation hinein. Weil du selber kannst das Wasser nicht süß machen. Du bist nicht die Person, die dir Wunder vollbringen kann. Aber wenn du Jesus hineinbringst in diese Situation, dann passiert etwas. Also, jetzt sind wir schon wieder fast fertig mit der Zeit. Wir machen nächstes Mal weiter. Aber ich mag euch noch kurz teasen, oder? Habe ich euch ja gesagt. Wir werden nächstes Mal die Serie anfangen, wo es ums Leben von David geht. Und ich liebe den David. Er kommt übrigens auch aus Bethlehem, wie Jesus auch. Jesus ist eigentlich, wenn du es menschlich anschaust, ein Nachfolger von David. Sozusagen der einzig wahre Thronfolger vom eigentlich einzig wahren König, wo der David symbolisiert. Und der David, die bekannteste Geschichte von ihm, hat sich eigentlich ziemlich früh in seinem Leben schon abgespielt, wo er zwischen 16 und 17, auch wieder, oder? Er ist so jung gewesen, er ist ein Teenager gewesen. Und ihm seine Brüder, hast du gewusst, dass der David der Achte gewesen ist von 8? Hast du gewusst, dass 8, die Zahl 8, Neuanfang bedeutet? Neubeginn. Er hat 7 Brüder gehabt. Er ist der Achte gewesen, der jüngste von allen. Und er ist immer am Schafhüter gsi. Und ich glaube, darum steht auch in der Bibel, hat der Beni am Sonntag gesagt, dass der David ein Mann war nach dem Herz von Gott, weil er hat ein Hirtenherz gehabt. Oder? Gott hat ein Hirtenherz. Er sieht die als ihm sein Schäfli. Ja, ich, ja, ich weiß. Gott redet in Bilder. Und der David ist im Schafhüter gsi und alle seine Brüder sind im Krieg gsi. 40 Tage und 40 Nächte sind sie schon dort gsi gegen die Philister. Und der David ist von seinem Vater geschickt worden, zum Proviant bringen zu seinen Brüdern, oder? Und dann kommt er an das Kriegsfeld, der Ben hat sie am Sonntag kurz erwähnt. Er kommt dort her an das Schlachtfeld, oder? Und es ist gar kein Kampf. Nicht. Es läuft nicht, oder? Einfach einmal am Tag kommt einer Führer von den Philister, der Goliath, oder? Der über 3 Meter gross war. Und kommt Führer und haut mal einfach drauf los und sagt, hey, ihr Schlappschwänz. Oder? Er sagt, musst du mal durchlesen, oder? Ich meine, so richtig fluchen ist ein Witz gegen das, was der eigentlich sagt. Gegenüber Gottes Volk. Und niemand von dieser ganzen Armee getraut sich, zum Führer zu gehen und gegen den anzutreten. Und der David kommt dort her und denkt sich, hey, was läuft mit euch? Wir sind das Volk Gottes. Jetzt geht einer dort führen und schlägt den Typ ab, oder? Und alle, ja, nimm's mal easy. Du hast ja keine Ahnung, David. Du hast ja wirklich keine Ahnung, oder? Du bist ein Hirt, oder? Das ist wie wenn Jesus würde sagen, du hast keine Ahnung. Er ist ein Hirt. Oder? Und der David hat gesagt, ich lasse mir das nicht länger bieten, oder? Und ist dort vorgegangen, hat 5 Steine mitgenommen, hat aber nur 1 Stein gebraucht. Dem Goliath ist der Stein durch die ganze Stirn durch, oder? Ja. Inglorious Bastard, das kann ich da nur sagen, oder? Ja, es ist wirklich durch, oder? Und der Goliath war am Boden gewesen. Und der David hat dem Goliath den Kopf abgeschlagen. Und du musst dir vorstellen, die sind kilometerweise von Jerusalem entfernt gewesen. Und der David ist etwa so gross gewesen wie Miriam. Gefühlt, gefühlt. Entschuldigung, Miriam. Wo bist du? Ah, ja, genau. Nein, sorry. Ja, aber das geht. Oder? Es kommt nicht auf die Äußerlichkeit an. Sondern auf die innere Stärke. Oder? Ja. Sie hat ein Riesenherz. Also auch Miriam. Auf jeden Fall, jetzt musst du dir vorstellen, der David war jetzt nicht der Grösste, nicht der Stärkste. Er hat ja nicht einmal die Rüstung vom Saul tragen, weil es zu schwer war. Ich meine, wenn der das Schwert in die Hand genommen hat. Ich weiß nicht, überleg dir mal, wie er recht den Kopf. Ich meine, wie hat er recht den Kopf von dem Goliath mit dem Schwert, das ja irgendwie grösser war als er selber? Und wahrscheinlich schwerer als er selber. Wie hat er das gemacht? Freeletics. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Hat er den Kopf abgehackt. Und nachher hat er den Kopf vom Goliath genommen, oder? Hat den Kopf vom Schlachtfeld bis auf Jerusalem gedreht, oder? In seiner eigenen Hand. Ich meine, der ist ja wahrscheinlich etwa, keine Ahnung, bist du voll? Keine Ahnung, wie groß der Kopf war. Und hat den Kopf beerdigt in einem Hügel, wo Goliath geheissen hat. Hügel des Goliath, oder? Wo nachher irgendwann Golgatha daraus geworden ist, der Ort, wo Jesus sozusagen der größere Nachfolger oder dem, der hinter dem Goliath gestanden ist, den Kopf zertreten hat und den ganzen Tod besiegt hat, wo er dort gestorben ist, wo der Schädel vom Goliath vergraben worden ist. Also, der Goliath war ein Philister. Philister heisst, hat eine Bedeutung, Philister heisst im Staub wälzen. Und wir wissen ja alle, wer das sich im Staub wälzt. Es gibt eigentlich fast nur ein Tier, das sich im Staub wälzt, und das ist die Schlange. Oder? Und du siehst eigentlich, dass die Philister das Volk, das immer gegen Gottes Volk war, eigentlich Symbol ist für den Teufel. Und der Goliath, ihm sein Name heisst Stachel oder Kratzen oder Krankheit. Und Der David ist ja sozusagen ein Vorfahrer von Jesus. Das ist auch ein Bild für Jesus. Die ganze Geschichte ist ein Bild für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und der David hat den Stachel, das Kratzen, dass die vielleicht manchmal kratzt, oder? Wenn wieder einer kommt und die will kratzen. Krankheit, besiegt, umgebracht und den Kopf abgeschlagen. Und David heisst geliebt. David heisst geliebt und ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Du musst eine Offenbarung haben von dieser Liebe, die Gott für dich hat. Und der Teufel wird keine Macht haben im Leben. Wo Jesus versucht worden ist vom Teufel. Kurz vorher ist Jesus getauft worden. In Matthäus 3 können wir das nachlesen. Kurz vorher ist Jesus getauft worden und Gott hat den Himmel geöffnet und hat gesagt, dass alle gehört haben, die da sind, das ist mein geliebter Sohn. Und nachher ist Jesus in die Wüste gegangen, wieder 40 Tage und 40 Nächte, genauso lang wie die Philister dort das Volk Israel belagert haben. Und der Teufel ist gekommen und hat zu Jesus gesagt, hey, hast du Hunger? Du kannst doch die Steine, die da oben liegen, im Brot verwandeln, oder? Und das, was Jesus gemacht hat, und das ist die erste Lektion für mich, das ist der Bible Study, Jesus hat geantwortet mit Gottes Wort. Und das ist das, was du musst können. Auch wenn du nicht wortwörtlich kannst. Wenn irgendeine Stimme in deinem Kopf kommt und sagt, du bist nicht geliebt, du bist nicht wert, kannst du sagen, ich weiß, dass ich genug wert bin, dass Jesus für mich gestorben ist. Oder? Dann kannst du es, oder? Mit dem trittst du dagegen, oder? Mit Gottes Wort, mit dem, was Gott über dich sagt in seinem Wort. Mit dem trittst du, das ist deine Waffe, oder? Und Gott so richtig rund auf dem Schlachtfeld. Also, ja. Ja, Jesus hat leider, manchmal finde ich es schade, dass Jesus den Sieg schon errungen hat. Es gibt wie nichts mehr zum Abmetzeln, aber es ist auch gut. Ja, ich bin Mann, oder? Ja, wir wissen, was ich meine. Also, dann hat der Teufel, das, was der Teufel immer wiederholt hat, ist, wenn du, hat zu Jesus gesagt, wenn du der Sohn von Gott bist, dann kannst du dir Stein in Brot verwandeln. Wenn du der Sohn von Gott bist, dann kannst du das und das machen. Wenn du der Sohn von Gott bist, oder? Und im Kapitel vorher lesen wir, dass Gott selber zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und der Teufel hat das Wort geliebt weggelassen. Er hat zu Jesus nicht gesagt, wenn du der geliebte Sohn Gottes bist, dann kannst du dir Stein im Brot verwandeln. Er hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Also du musst eine Offenbarung haben, wie geliebt du bist. Oder? Und was ich erst gerade letztens herausgefunden habe, ist, der Ort, wo sie sich getroffen haben, der Goliath und der David, der Ort heisst Ephes Damim. Und die Bedeutung von dem Ort ist Grenze des Blutes. Also Grenze ist dort, wo das Blut ist. Hast du gewusst, dass wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dass ihm sein Blut an dir klebt? Und dass niemand und nichts weiter kann laufen als bis zu dieser Grenze. Weil du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also, es hat noch Dessert. Nein, nein, wir machen jetzt hier fertig, weißt du. Mit dem David fangen wir nächstes Mal an. Also, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen etwas essen heute Abend. Und lasst uns noch kurz beten miteinander. Und nachher werden wir wirklich Dessert noch nehmen und Gemeinschaft haben. Und die, die wollen heim, die können heim. Und ich bitte euch einfach nachher, dass jeder seinen eigenen Stuhl wieder zurück an den Tisch stellt. Lass uns noch beten miteinander. Hey Jesus, danke, dass du einfach so gut bist. Danke, dass du dein Wort uns gegeben hast und danke, dass du uns auch einfach machst, um dein Wort zu verstehen. Danke, dass wir dürfen so gefüllt sein von dem, wie du bist, von dem, was du bist, dass es einfach nur überfließen kann. Danke, dass wir so ein cooles Jahr dürfen erleben, Jesus, wo wir selber dürfen wachsen, wo wir als Church dürfen wachsen, in der Erkenntnis, in einfach all dem, was du bist, Jesus. Danke, dass wir das dürfen erleben, dass jede einzelne Person darf erleben, wie gut du bist. Danke, dass du in jede Situation hineinwirkst, Jesus. Danke, dass dort, wo etwas verknarzt ist, dort, wo etwas vertrocknet ist, dort, wo etwas vielleicht nicht gut ist, dass du hineinkommst. Mit deiner Wunderkraft, Jesus. Danke, dass du eingreifst, egal wo es ist, dort wo Menschen krank sind, dort wo Menschen irgendwie Schwierigkeiten haben. Danke, Jesus, dass du für jede einzelne Person, die einen Job am Suchen ist bei uns im Gospelhaus, dass du nicht einfach nur einen Job parat hast, sondern dass du die beste Position parat hast für die Person, Jesus. Danke vielmals, dass du eingreifst und dass wir es einfach dürfen erleben miteinander. Amen.